Tumore im Mund, Kiefer und Gesicht sind das Thema, das ich heute ansprechen will. Und ja, etwas reißerisch, the good, the bad, the ugly. Sie können sich dann selbst ein Bild machen, was vielleicht noch einigermaßen gut ist, was schlecht ist und was dann doch ziemlich schnell, ziemlich hässlich wird. Natürlich aufgrund der Besonderheit unseres Fachs einfach, weil relativ schnell sichtbare Strukturen auch von solchen Erkrankungen zerstört werden oder durch uns chirurgisch zerstört werden müssen. Die Therapie der Tumore werde ich nur streifen, da hierzu ein extra Vortrag mit den bedeutenden Fortschritten in der Rekonstruktion nach solcher Tumortherapie gehalten werden wird von Professor Kenke. Mund, Kiefer und Gesicht ist natürlich gezeichnet durch eine Vielzahl von Strukturen und Geweben. Das Antlitz besteht aus Haut, unterlegt von Schleimhaut, respiratorischer Schleimhaut, Mundschleimhaut, Muskeln, Nerven, Gefäße. Die knöcherne Unterlage spielt für uns eine große Rolle. Die Zähne, die Speicheldrüsen und Lymphknoten sind nur die wichtigsten Strukturen, die zu nennen sind, die die Besonderheit unseres Fachs ausmachen und natürlich auch die Besonderheit hinsichtlich der Therapiemaßnahmen, aber auch hinsichtlich der Ätiologie der tumorösen Erkrankungen. Von außen nach innen, Tumoren der Haut gehören auch in unser Gebiet, so es sich um die Gesichtshaut handelt oder so Strukturen, die unter der Haut liegen, mitbefallen sind. Hier sind als Beispiel das Basalzellkarzinom, das Spinalzellkarzinom und das maligne Melanom zu nennen, um nur einige wichtige Vertreter der Hauttumoren einfach aufzuführen. Gleich mal in einem klinischen Fall, solche Patienten werden wir immer häufiger sehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Die Patienten werden immer älter, die Haut hat immer mehr Chance, eine aktinische Keratose zu erleiden. Und auf Basis dieser Erkrankung kann es natürlich auch zu einer Malignisierung hier ein Spinalzellkarzinom im Bereich der Stirne kommen. Sie sehen, die Patientin kann das Auge bereits schlecht öffnen. Diese Veränderung ist öfters bereits exzidiert worden, lokal. Es kam jeweils zum Rezidiv, sodass eine weitere Therapie notwendig wurde. Zur Vorgeschichte ist zu bemerken, dass die Progression der Läsion anhand von vorliegender Fotodokumentation von auswärts nachgewiesen werden konnte. Und obwohl das natürlich lege artis jeweils entfernt wurde, daran möchte ich überhaupt nicht zweifeln, kommt man gelegentlich in Situationen, wo die einfache Exzision im Bereich des Hautniveaus eine kurative Therapie nicht mehr ermöglicht. Warum ist das so? Das geschulte Auge erkennt hier gegenüberliegend dem Ulkus, das der Tumor und die Voroperation bedingt haben, eine Arrosion des Knochens. Und eine lokale Exzision kann hier nicht mehr zielführend sein. Lassen Sie sich von diesem Strich hier nicht irritieren, das ist nur Augensalbe, um das Auge zu schützen. Die Patientin ist bereits in Narkose, wird entsprechend operiert. Und Sie sehen ein Phänomen, was uns immer wieder im Rahmen unserer Kieferchirurgie vor Herausforderungen stellt und was die rekonstruktive Therapie auch hinsichtlich ihrer Notwendigkeit nicht in Frage stellt. Allein die Inzision führt dazu, hier ist nichts weggekommen bis jetzt, allein die Inzision um die Veränderung herum, die Retraktion der Weichteile, die spontan auftritt, führt dazu, dass bei Entfernung von tumorösen Geweben im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich immer ein relativ großer Defekt relativ schnell entsteht. Das geht dann weiter. Hier ist symbolisiert, wo das Auge sich befunden hat. Es handelt sich nicht ums Auge selbst. Die Tumorresektion streben wir in einem Block an. Das bedeutet, Sie sehen hier auf die Frontfläche der Veränderung, die Sie schon kennen, als sie noch an der Patientin vorhanden war. Und Sie sehen hier auf die Rückseite mit Haut, subkutanem Gewebe, Periost, Knochen und hier Anteile der Sinusschleimhaut aus der Stirnhöhle. Solche Patienten können wir nicht viele Stunden lang operieren. Bei solchen Patienten muss eine zügige Operation aus anästhesiologischer Indikation heraus durchgeführt werden. Das heißt, hier wurde eine lokale Lappenplastik gemacht, eine Verschwenkplastik, um diesen Defekt noch in gleicher Sitzung zeitnah zu versorgen. Das sind Bilder der Patientin 6 Wochen später. Naturgemäß durch den Weichteilzug hat die Patientin jetzt temporär Probleme, das Auge zu schließen, wo sie es vorher nicht öffnen konnte. Aber diese Situation bessert sich und kann gegebenenfalls auch noch korrigiert werden. Vorteil an dieser Maßnahme, an dieser Rekonstruktion ist, es geht sehr schnell und zügig, ist auch eine sichere Variante. Nachteilig natürlich, das Haarwachstum ist hier in dem Rotationslappen vorhanden und die Patientin muss sich jetzt die Stirne rasieren bzw. rasieren lassen. Leider, ein Jahr später, die aktinische Keratose ist natürlich nicht therapiert dadurch, hat die Patientin erneute Läsionen, die wir allerdings rechtzeitig erkannt und therapiert haben. Und die Patientin ist inzwischen an 3 oder 4 weiteren Basalzell- und Plattenepithelkarzinomen operiert, allerdings jeweils in lokalen Anästhesie mit kleinen Maßnahmen. Und im Rahmen der Nachsorge sehen wir doch ein relativ unauffälliges Endergebnis. Die Patientin ist inzwischen an die 3 Jahre postoperativ rezidivfrei, kommt jetzt nicht mehr, weil es zu beschwerlich ist, aber der Hausarzt meldet sich gelegentlich und gibt uns Bescheid. Ja, the good, the bad, the ugly. Sie sehen hier, diese grünen Punkte symbolisieren die Vorstellung des Chirurgen, diese Veränderung, bei der es sich um ein Basalzellkarzinom handelt, zu entfernen. Und Sie sehen, das ist natürlich durchaus so, dass so ein Patient ästhetisch eigentlich nur gewinnen kann. Die Patienten sind durch die Erkrankung entstellt, tragen meistens Hut oder sonstige Maßnahmen werden ergriffen, um hier das kosmetisch zu behandeln. Und es ist uns oft ein Rätsel, warum die Patienten solche Veränderungen so lange pflegen können, denn letzten Endes ist es auffällig und Sie können sich vorstellen, das hat auch einen Geruch. Patienten sind eigentlich sozial entstellt. Etwas unauffälligere Veränderung, aber im Detail betrachtet auch unverkennbar diese Veränderung im Bereich der Oberlippe. Öffnet der Patient den Mund, sieht man diese weißlichen Tumormassen, teilweise exophytisch sich vorwölbend. Die Veränderung wird entfernt, es handelt sich hier um ein Plattenepithelkarzinom der Lippe. Und Sie sehen wieder das Phänomen, der Tumor, der entfernt wurde, ist eigentlich noch relativ klein, 3 bis 4 Zentimeter, aber es entsteht relativ zügig ein doch entstellender Defekt. Und wer schon mal ein Fieberbläschen hatte, weiß, Veränderungen auf der Lippe sind unheimlich störend und natürlich müssen wir hier diese Funktion des Mundwinkels wiederherstellen, mittels verschiedenerlei beschriebener Methoden, kann dann hier auch schlussendlich eine Restitution der Situation erbracht werden, wenngleich natürlich auch die Textur des Gewebes hier Unterschiede aufweist, zum Beispiel hinsichtlich des Haarwuchses, des Bartwuchses. Banale Veränderung, Sie sehen hier auf den inneren Mundwinkelbereich der Wangenschleimhaut links, typische Lokalisation für ein sogenanntes Reizfibrom. Im Eckzahn-prämolaren Bereich sind oftmals scharfe Kanten oder vielleicht auch Zahnlücken. Die Patienten beißen sich auf. Es kommt zu einer Schwellung, immer wieder Traumatisierung dieser Läsion. Und es bildet sich eine gutartige Neubildung, die allerdings von alleine nicht mehr verschwindet. Hier nochmal das Gleiche, etwas breitbasiger gestielt. Und hier auch eine ähnliche Situation, mechanische Irritation durch eine schlecht sitzende Prothese führt dazu, dass hier ein Schleimhautlappen existiert, ungefähr so groß wie ein Wäscheknopf, der hier frei flottierend nur an einer ganz geringen Basis am Kiefer aufsitzt. Und die Patienten sind ja oft sehr indolent, falten das dann irgendwie unter ihre Prothese, aber naturgemäß entstehen hier Schlupfwinkel, die Anlass geben für Infektionen. Die führen dann den Patienten zum Arzt. Und eine dauernde mechanische und entzündliche Irritation ist natürlich auch ein Initiator, wo aus so einer ursprünglich völlig gutartigen Veränderung sich auch mal ein Karzinom entwickeln kann. Ich habe gesagt, wir beschäftigen uns vom Säugling bis zum Greis mit jeder Altersgruppe. Sie sehen hier eine angeborene dentogene Zyste bei einem Säugling. Oftmals regredieren diese spontan. Gelegentlich ist eine chirurgische Therapie notwendig. Sieht aber eigentlich ähnlich aus wie ein Reizfibrom, das ich Ihnen eben gezeigt habe. Dieser junge Herr kommt an die Abteilung mit einer Veränderung im Bereich unterhalb des Kieferwinkels am Hals. Das pflegt er auch schon seit 1 bis 1,5 Jahren. Oftmals kann man den Patientenangaben dann nochmal die gleiche Angabe draufschlagen. Ist auch egal, es hat er relativ lange. Die Differentialdiagnose der Schwellung am Hals, darüber könnte man den ganzen Tag sprechen. Jedenfalls hier zum Beispiel völlig gutartige Veränderung, ein Lipom. Aber natürlich, diese Veränderung muss exzidiert werden, besteht. Die definitive histologische Klärung ist angezeigt und man muss natürlich hier einen Zugang vom Außen machen, der uns als aus ästhetischer Sicht, auch wenn wir gut nähen können, immer nicht so lieb ist. Den Patienten kennen Sie schon mit seiner eitrigen Parotiditis, mit seinem Parotis-Abszess. Hinter so einem Abszess kann natürlich auch mal eine maligne Veränderung der Ohrspeicheldrüse liegen und tatsächlich ist auch hier eine histologische Abklärung angezeigt. Das ist ein Patient, der versorgt worden ist bei einem Parotis malignom. Sie sehen hier den Defekt, der mit einem Transplantat versorgt worden ist. Insgesamt der Patient öfters voroperiert, hat natürlich funktionelle Einbußen, denn aufgrund der Malignität der Veränderung mussten Facialis-Äste geopfert werden und allein der Situation, dass eben im Alter eine Cutis laxa vorliegt, ist es zu verdanken, dass der Patient hier relativ wenig Probleme mit der mimischen Muskulatur beim Lidschluss hat. Wenn solche Veränderungen beim jungen Patienten auftreten, kann es eben sein, dass ein Lagophthalmus, eine geöffnete Lidspalte als Komplikation hier vorliegt, die spezielle Therapiemaßnahmen bedarf. Das sieht eigentlich nicht besonders hässlich aus, eher the good. Ganz gleich, welcher Art diese Veränderung hier ist. Hier zum Beispiel eine Epulis, auch wenn die typische Epulis eher verletzlicher sich oft präsentiert. Wir haben dann auch sehr schnell einen Defekt, der naturgemäß oft hinter der Lippe sich versteckt, der sehr klein ist, aber doch für Patienten, die im öffentlichen Leben stehen, die vielleicht in einem Sprechberuf mit direktem Kundenkontakt sind, große Probleme aufwirft. Und auch wenn das ein sehr alberner, wirkender, kleiner Defekt ist, viele Patienten, gerade junge Patienten, die leiden natürlich darunter. Und wir haben Schwierigkeiten, so ein Zahnzipfelchen, hier diese Papille, zu rekonstruieren. Wenngleich Sie noch sehen werden, dass wir durchaus Methoden haben, auch sehr große Defekte wiederherzustellen. Das ist ein Patient, den Professor Sandler in Wels operiert hat, vor inzwischen vielen Jahren. Diese Veränderung hat sich relativ schnell eingestellt. Zunächst war der Verdacht auf eine Entzündung ausgehend von einem der beiden Zähne, wurde dann auswärts anbehandelt, hat nicht richtig angesprochen, die Therapie. Diese zunächst punktförmig aufgetretene Veränderung ist relativ schnell gewachsen. Es handelt sich hier um ein Sarkom, also in gewissermaßen ein Exot im Kiefer- und Gesichtsbereich, aber natürlich dadurch, dass wir mehr oder weniger jede Struktur haben in unserem Fachgebiet, Nerven, Speicheldrüsen, Hartgewebe, Weichgewebe, kommen auch viele Entitäten an Tumoren in unserem Gebiet vor. Der Patient musste chirurgisch und chemotherapeutisch behandelt werden. Er freut sich immer noch guter Gesundheit. Sie sehen, dass es auch gelungen ist, eine ästhetische Wiederherstellung dieser Situation zu bewirken. Das ist eine Aufnahme von einem jungen Patienten, 17 oder 18 Jahre alt, und ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf diese Osteolyse hier in diesem Bereich. Der Knochen erscheint hier rarifiziert, die Zähne sind vital, offensichtlich unschuldig, der Weisheitszahn in einer ganz normalen Position für dieses Alter, genau wie auf der Gegenseite. Hier liegt zum Beispiel ein Myxom vor, prinzipiell eine Veränderung, die chirurgisch therapiert gehört, die lokal aggressiv wächst und aufgrund ihrer lokalen Aggressivität uns etwas vor Probleme stellen kann, weil natürlich hier der Nervus alveolaris inferior, der die Lippe versorgt, Sie erinnern sich an den Fehlbiss-Vortrag von Frau Professor Watzke, mitten durch die Veränderung, an der Veränderung vorbeiführt. Und wir möchten diesen Nerven nichts tun, müssen gleichzeitig eine gewisse Radikalität bei der chirurgischen Therapie aufweisen. Und auch diese Zähne möchten wir natürlich nach Möglichkeit nicht beschädigen. Das sind Probleme, die regelmäßig uns vor Herausforderungen stellen. Kleine, vielleicht wenig augenscheinliche Veränderungen am Gaumen, hier ein Mukoepidermoidkarzinom, tritt im mittleren Lebensalter auf. Eine chirurgische Therapie ist notwendig. Und jetzt kommen wir langsam zum Big One. Ich habe Ihnen einen Haufen Exoten gezeigt, einen Haufen seltene Sachen, einen Haufen banale Sachen. Das, was uns wirklich vor die größten Herausforderungen stellt in unserem Fachgebiet, was die Onkologie angeht, ist das Plattenepithelkarzinom der Mundhöhle. Hier ein nicht ganz typischer Befund, aber sehr schön darstellbar. Exophytisch, also aufwerfend wachsend, ein Plattenepithelkarzinom der Mundhöhle mit massiver Verhornung. Hier eher eine typische Veränderung, oftmals eben eher unauffällig, ein etwas aufgeworfener Wall mit einem zentralen Ulkus, mit einem zentralen Defekt, völlig schmerzfrei. Und hier eine ähnliche Veränderung im Bereich der Umschlagfalte zwischen alveolar Fortsatz am Unterkiefer und hier der nicht mehr abgebildeten Zunge, das Plattenepithelkarzinom der Mundhöhle. Hier sehen Sie das resiziert mit den entsprechenden Nebenstrukturen. Diese Plattenepithelkarzinome metastasieren lymphogen, das bedeutet, die Entfernung der Halslymphknoten gehört zum Therapiekonzept bei diesen bösartigen Erkrankungen zwangsläufig dazu. Didaktische Katastrophe, ich bringe Sie kommen jetzt die langweiligen Textdias zum Schluss. Das Mundhöhlenkarzinom gehört zu den 10 häufigsten malignen Tumoren des Menschen. Weltweit haben wir ungefähr 600.000 Neuerkrankungen und 3,3% der krebsbedingten Sterbefälle erleiden ihren Tod an dieser Erkrankung. Die Inzidenz ist sehr verschieden. Das hat kulturelle Gründe und genetische Gründe. Wir liegen hier in Österreich in einem guten Mittelfeld. Die Männer sind überrepräsentiert noch, weil sie noch mehr Raucher in der Population finden, die jetzt als Spätfolge ihres Rauchens diese Karzinome erleiden. Aber die Frauen tun ihr Bestes, da noch aufzuholen. Es handelt sich also um eine bösartige Erkrankung der Mundschleimhaut. Wichtig zu wissen, in den allermeisten Fällen kommt es nicht von jetzt auf gleich, sondern entwickelt sich aus Vorstufen. Sie sehen hier, das ist ein Fall, den ich aus einem Buch habe, Patient mit einer Vorstufe der sogenannten Leukoplakie, was nichts anderes bedeutet als weißer Fleck mit dysplastischen, auffälligen Arealen, konnte sich nicht zu einer Therapie entschließen, erscheint 9 Monate später mit einem manifesten Karzinom. Und es ist wichtig zu betonen, dass diese Veränderung dem Fachmann gezeigt, diesem auch auffällig ist und diesem gezeigt werden sollte. Gefährliche und ungefährliche Formen zu differenzieren mag vielleicht schwierig sein, aber es gibt gewisse Grundregeln. Normale Mundschleimhaut ist glatt, blassrosa und weich. Auffällig sind daher Rauigkeiten, Verhärtung, Verdickung, weißliche oder tiefrote Färbung. Schmerzen hingegen fehlen zumeist oder treten überhaupt erst in sehr späten Stadien auf. Jede Veränderung, also der Mundschleimhaut, die nach 14 Tagen, 2 Wochen, 3 Wochen nicht zur Abheilung gekommen ist, ist daher weiter abklärungsbedürftig. Sie sehen hier zum Beispiel reizlose, gesunde Mundschleimhaut eines zahnlosen Patienten. Sie sehen hier eine Leukoplakie hinter dem letzten Backenzahn, Retromolar, wie wir das nennen, eine Lieblingslokalisation des Plattenepithelkarzinoms, eine Präkanzerose und hier nochmal ein Zungenkarzinom, ein manifestes Karzinom mit aufgeworfenem harten Rand, völlig schmerzfrei. Ich zeige Ihnen diesen Herrn. Wir erinnern uns an die populäre Boulevardliteratur, Alkohol und Rauchen hat er wohl betrieben. Das sind wichtigste Risikofaktoren dieser Erkrankung. Präkanzerosen, Leukoplakien oftmals, gibt es verschiedene Schweregrade bis zum letzten End des eigentlich invasiven Karzinoms, das aber die Basallamina noch nicht durchschritten hat und deswegen als Karzinoma in situ beschrieben wird, bezeichnet wird. Und ich kann Ihnen nicht ersparen, auch einen kurzen Blick auf eine Klassifikation dieser Karzinome zu werfen. Das ist Ihnen bekannt aus der gesamten Onkologie. Die Details mögen vielleicht nicht wichtig sein, aber Sie haben vielleicht anhand des Bildmaterials gesehen, dass uns schon Tumoren, die 2 bis 4 Zentimeter Tumordurchmesser haben, die dann noch 1,5 bis 1 Zentimeter Resektionssicherheitsabstand bedürfen, uns für rekonstruktive Herausforderungen stellen. Die Metastasierungswege sind typischerweise lokoregional in die Lymphknoten. Die Lymphknotenuntersuchung ist daher essentieller Bestandteil der Tumortherapie und die Neck Dissection Standard in der Versorgung dieser Patienten. Dies mündet in eine Stadieneinteilung. Und all diese langweiligen Tabellen zeige ich Ihnen deshalb, weil es bekannt ist, dass die Stadieneinteilung bei Erstdiagnose, das bedeutet, wenn der Patient erstmals sich vorstellt, über das Gesamtüberleben den wichtigsten prognostischen Faktor darstellt. Wie gesagt, die chirurgische Therapie ist das Verfahren der Wahl. Ein Sicherheitsabstand im gesunden Gewebe ist notwendig. Das Tumorstadium bei Diagnosestellung ist der wichtigste Prognosefaktor überhaupt. Ein histologisch nachgewiesener Befall der regionalen Lymphknoten halbiert die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit. Daher ist natürlich die Früherkennung absolut entscheidend und das ist im Rahmen der Verbesserung der Mortalität an dieser Erkrankung wahrscheinlich das einzigste Tool, wo wir aktuell noch relativ einfach die Prognosen verbessern könnten. Und dann zeige ich Ihnen nochmal diesen Patienten, denn er ist nicht nur hinsichtlich seiner Risikofaktoren interessant, er zeigt uns auch etwas, was unserem Fach sehr gut tut. Wir sind nämlich in der Lage, sehr viel klinisch zu untersuchen. Wir können dem Patienten den Mund aufmachen lassen, wir können die Zunge herausstrecken lassen, wir können die Wange, den Gaumen unter die Zunge, wir können das alles einsehen, wir können den Hals palpieren. Und das ist auch ein Appell an alle, die solche Patienten sehen. Diese klinische Untersuchung ist das A und O, ist schnell durchgeführt, kostet nichts. Zunge raus, den Mund einsehen, ist ein ganz essentielles Ding. Das sollten wir nie vergessen, das sollten wir tun. Damit beste Grüße aus Wels. Dankeschön.